Ewigkeit. Siehe, ich mache alles neu. Wir sprachen vom neuen Himmel, von der neuen Erde. Wir sprachen vom himmlischen Jerusalem. Wir sprachen von der Herrlichkeit. Wir sprachen von dieser Perspektive, die Gott uns gibt, von dieser Vorfreude, die wir hier und jetzt schon in unserem Leben haben können, wenn wir das anschauen und uns darauf einstellen. Aber jetzt geht es um diese Zwischenzeit. Wie sollen wir denn leben hier auf dieser Erde, bis wir in die Ewigkeit hineingehen? Sei es, dass Christus uns von dieser Erde nimmt, entrückt, zu sich führt, sei es, dass der Tod unsere Seele und Geist in die Gegenwart Gottes bringt oder wie auch immer Gott uns in die Ewigkeit führt, vor allem mit der Perspektive einmal himmlisches Jerusalem, goldene Gassen, Herrlichkeit, Gott persönlich in unserer Mitte, wir in einem Zustand, dass wir mit diesem heiligen Gott, herrlichen Gott zusammenleben können, da passt kein Blatt mehr dazwischen. Wir haben eine Existenz, die zu Gott passt. Aber jetzt sind wir noch auf der Erde. Wie sollen wir jetzt leben? Und ich denke, es gibt immer wieder echt ernste Christen, die sagen, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Es genügt mir nicht, erlöst zu sein. Ich will sinnerfüllt leben. Ich will im Sinn Gottes leben. Was ist denn sein Wille für mich? Und jeder, der diese Frage hat, bekommt hier ganz wertvolle Hinweise in dem Text, den wir heute betrachten werden. Titusbrief, Kapitel 2, 11 bis 15. Ich gehe auf die Hintergründe jetzt nicht näher ein. Ich muss Zeit sparen. So, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Diese sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Wir gehen die zentralen Verse jetzt in aller Ruhe durch. Das ist eine erstaunliche Formulierung, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Eine Gotteserscheinung der Gnade, des Wesenszugs, Gnade von Gott. Wie ist diese Gnade erschienen? Ich denke, das ist schon ganz eindeutig, in der Person Jesu Christi. Plötzlich ist sie sichtbar geworden, die Gnade ist sichtbar geworden. Und erkenntlich in dem, was Jesus Christus allein durch Gnade für uns getan hat. Mit ihm hat eine, hat ein neuer Zeitabschnitt begonnen. Viele sagen zu Recht, jetzt seit dem Leben und Sterben und Auferstehen sind wir im Zeitalter der Gnade. Gott bietet den Menschen seine ganze Fülle an Gnade noch an. Irgendwann ist diese Gnadenzeit vorbei. Aber jetzt ist Gnadenzeit. Und wir leben in der Zeit der Gnade. Sie ist erschienen, sichtbar geworden für die ganze Welt in der Person Jesu. Und sie ist wirksam für die Glaubenden. also nicht automatisch für alle Menschen wirksam, sondern sie wird erfahren bei denen, die ihr Leben Christus anvertrauen, ihn ernst nehmen, in ihrer Gesinnung zu Gott sich verändern und sagen, du bist der Herr, ich gebe dir die Ehre und du hast zu sagen, du bist es, der zu sagen hat, was in meinem Leben zählt. Und dann wird die Gnade wirksam. Sie wirkt. Ist kein theologischer Begriff. Und wir können von der Gnade bestimmt leben. Meine Erfahrung ist die, dass Christen oft einige Zeit brauchen, bis sie kapieren, erfassen, erkennen, welche große Gnade sie bekommen haben. Viele leben immer noch so, als müssten sie ihre Beziehung durch Leistung vor Gott sicherstellen. Das ist nicht Gnade. Viele leben noch immer so, als müssten sie die guten Dinge aus ihrem Herzen herauspressen und erleben, das ist nicht da, was ich haben sollte. Sie leben, als wären sie nicht wiedergeboren, als hätten sie nicht den Heiligen Geist, der in ihnen wirksam werden kann. Und sie setzen nicht ihre Hoffnung auf diesen auferstandenen Jesus Christus. Aus ihm, für ihn, auf der Grundlage der Gnade leben. Das ist ein so oft schwieriger Lernprozess. Also die Gnade Gottes ist erschienen und sie ist heilbringend für alle Menschen. Das bedeutet, sie bringt uns die Rettung. Rettung aus Sünde, Rettung aus Schuld, Rettung aus Tod und Verderben. Rettung aus diesem Diktat der Welt. So muss man es machen. Das ist wichtig. Rettung aus dieser völlig falschen Orientierung von den Werten dieser Welt. Rettung von der Gewalt Satans. Rettung von einem falschen Denken. Gott beginnt in dem Moment, wo ein Mensch sich zu Christus bekehrt, auch sein Denken zu verändern. Und das sind Prozesse. Mit der Wiedergeburt allein ist das nicht gemacht. Man muss Stück für Stück lernen, was sind denn die Gedanken Gottes zu diesem Thema, zu meinem Leben und so weiter. Und dann bereit sein, das falsche Denken abzulegen, der Lüge nicht mehr zu glauben, sondern der Wahrheit, die Gott über deine Identität als Christ und über die Realität von dieser Vergänglichkeit der Welt und der Realität der Ewigkeit will Gott dir beibringen. Heil bringen. Eines sollte man nie vergessen. Die Erlösung des Leibes ist noch nicht geschehen. Auch in dieser Zeit. Noch immer werden Menschen krank. Die Vergänglichkeit des Leibes ist noch da. Da sind wir nicht erlöst. Und wenn man meint, man müsste nur glauben und beten und dann wird man gesund, generell, das ist eine schwärmerische, nicht mit der Realität der Heiligen Schrift verbundene Meinung. Gott kann heilen, aber Gott kann uns auch zumuten, Krankheit und Schmerz zu erleben und wir in diesen Dingen lernen können, Gott zu verherrlichen und ihm treu zu sein, auch in solchen Dingen. Gott entscheidet, nicht wir. Heilbringend. Für alle Menschen ist das Angebot des Heils, der Rettung durch Jesus, für alle Menschen. Aber Menschen müssen das annehmen. Wenn jemand dir ein Geschenk gibt, kannst du sagen, will ich nicht, brauche ich nicht und du kommst nicht in den Genuss dieses Geschenkes. So ist es auch im Glauben, so ganz einfach. Man muss es annehmen für sich. Und oft müssen Menschen in große Nöte kommen, damit sie realisieren, ich brauche das. Oft müssen Menschen aus dieser Sattheit in dieser Welt ich finde es tatsächlich ein echtes Problem. Die Vergnügungen dieser Welt, besonders in diesen Tagen. Und ich glaube, es ist ein großes Problem in der Kultur und der Zeit, in der wir leben, dass alle voller Vergnügungen, Ablenkungen und alles Mögliche ist. Kein Hunger nach Ewigkeit. Nach dem Krieg waren Menschen hungrig nach geistlichen Dingen. Im Moment ist es nicht hier. Also Rettung und auch Therapie. Wir kommen durch den Glauben an Jesus Christus in eine Therapiestation. Und da gibt es einen Therapeuten, auch Erzieher genannt, einen Pädagogen, der uns sagt, wie unser Leben in allen Bereichen verändert wird, Schritt für Schritt. Die Gnade Gottes ist erschienen, sie ist heilbringend und sie erzieht uns. In unserer modernen Zeit und aktuellen Prägung des Glaubens ist das Thema Erziehung Gottes ein ausgesprochen schwieriges. So erlebe ich das. Da wird nur von Liebe und Gnade geredet. Auf keinen Fall erzieht Gott und dazu sogar noch streng oder sogar bestraft Gott seine Kinder. Nein, nein. Was ist das für ein schreckliches Gottesbild? Aber die Bibel lehrt uns was anderes. Der Begriff vom griechischen Wort, was hier steht, erziehen, hat mit Pädagoge etwas zu tun. Unser Begriff Pädagoge kommt von diesem Begriff her. Erziehung, also ich glaube, der Heilige Geist hat eine andere Meinung wie viele Christen heute. Früher. In der Zeit, in der ich zum Glauben kam, hat man noch gesprochen, durch die Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Da war Leid noch Teil eines positiven Veränderungsprozesses in der Umwandlung in das Bild Jesu Christi. Wo ist das heute? Echt? Ist das noch da? Gegenteil. Was hast denn du für ein Gottesbild? Erziehen bezeichnet das Handeln bei der ethischen und geistigen Erziehung eines Kindes, um das bewusste Wollen und Handeln zu beeinflussen. Also Gott will dein Wollen und Handeln beeinflussen. Dir mag es genügen, gerettet zu sein. Gott genügt das nicht. Er will dich verändern. Und das beinhaltet zurechtweisen, beinhaltet unterweisen, belehren, sagen, so wie Eltern ihren Kindern was beibringen wollen fürs Leben. Und es beinhaltet auch, und ich muss das mich überwinden zu sagen, Erziehung durch Bestrafung. Eltern wissen, dass man manchmal seine Kinder nicht nur mit Worten erziehen kann. Es braucht manchmal stärkere Konsequenzen. Wo steht denn das in der Bibel noch? In Hebräer 12, 4 bis 11. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen oder Töchtern spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. So war es im Alten Testament formuliert, so ist es im Neuen Testament. Das ist ein Text, wo viele auf die Barrikaden gehen wollen. Was? Gott kann auch mal zuschlagen. Verzage nicht. Denn es ist eigentlich der Hinweis, wenn du sowas erlebst, der Hinweis, du bist tatsächlich ein Kind Gottes. soll mal sowas gegeben haben. Da hat jemand beobachtet, wie ein Erwachsener ein Kind ganz hart erzieht und ganz hart angeht, wo dabei war, wo eine ganze Gruppe missgebaut hat. Und da geht jemand hin und sagt, warum machst du das nur mit dem da? Die anderen waren doch auch dabei. Und dann sagt der Mann, ja, das ist mein Sohn, den erziehe ich. Und so macht's Gott. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Und im Erziehungsdenken Gottes heißt es, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und zu züchtigen gehört eine Bandbreite von Tools in der Erziehungskiste. Aber unter anderem auch ein hartes Angreifen. Nicht modern, aber Plan Gottes. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Söhne Anteil bekommen, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Wenn du im Leben Gottes nicht das Eingreifen Gottes erlebst, wenn du auf falsche Wege gehst, und wir können uns überlegen, wie das denn ausschaut, dann stellt sich die Frage, ja, bist du überhaupt ein Kind Gottes? Wenn Gott dich einfach deine Wege gehen lässt, kannst missbauen, so viel du willst, und du erlebst nicht die Zurechtweisung Gottes? Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Ich ordne mich dir unter, Gott. Ich nehme diese Erziehung und Unterweisung an. Das ist nämlich Weisheit. Sich erziehen lassen, von Gott was sagen lassen. Nur Tore und Narren gehen auf das Reden dessen, der erziehen und unterweisen will, nicht ein. So heißt es in den Sprüchen an vielen Stellen. Denn jene, also unsere irdischen Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, also ein bisschen willkürlich vielleicht auch. Er aber, unser Vater, zu unserem Besten, er hat ein Erziehungsziel, das dann so formuliert wird, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ach Hans, hör doch auf. Wir sind doch schon durch die Stellung in Christus heilig. Ja klar. Aber diese Heiligkeit, Gott gehörend, Wesen Gottes widerspiegeln, die soll ganz praktisch in deinem und meinem Leben zum Ausdruck kommen. Und Gott weiß, wenn er uns hier nicht erzieht, durch Worte, durch Liebe, durch Gnade, durch andere, auch durch hartes Anfassen, wird in unserem Leben diese Heiligkeit Gottes nicht sichtbar. Und jetzt möchte ich auch bitten, das Denken der Heiligen Schrift zu übernehmen, damit ihr seiner Heiligkeit teilhaftig werdet. Das wird als ein Vorrecht ausgedrückt. Auf dieser Erde schon etwas von dem Widerspiegeln, von der Heiligkeit Gottes. Und dazu braucht es Erziehung Gottes. Siehst du das Gute, das dahinter steht? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Und dazu gehört auch die Erziehung Gottes, damit wir gereinigt, verändert werden, damit Dinge in unserem Herzen herausgearbeitet werden, sichtbar werden, damit wir sie ablegen können und wir dem Bild Jesu Christi immer mehr in der Praxis entsprechen. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit dienen. Danach ergibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, das kennen wir. Erziehungsmaßnahmen Gottes sind teilweise schwer. Bereiten Leid, können Dunkelheit bedeuten, können Einsamkeit bedeuten, können Widerstände bedeuten, kann bedeuten, dass Pläne zerbrechen, dass Beziehungen zerbrechen, dass wir einen Verlust erleben und es kann auch Krankheit bedeuten. Ich möchte einen Aspekt erwähnen und hoffe, er wird nicht falsch verstanden. Krankheit hat eine Reihe von Ursachen. Ich habe schon gesagt, unser Leib ist vergänglich. Ja, okay, wir werden krank, ohne dass irgendeine persönliche Sünde in unserem Leben ist. Aber bitte etwas auch nicht überhören. Krankheit kann sehr wohl die Ursache haben, dass ein Unrecht in unserem Leben ist, eine unbußfertige Haltung, die Sünde ist, und Gott uns durch Krankheit darauf hinweisen will. Bitte versteht mich richtig. Ich sage nicht, Krankheit ist immer eine Konsequenz persönlicher Sünde, aber ich würde sehr empfehlen, bei Krankheit, bei ernsthafter Krankheit, auch mal darüber mit Gott zu reden, gibt es etwas in meinem Leben, was ich korrigieren soll, was nicht in Ordnung ist, was ich übersehen habe? Was willst du, Gott, mir damit sagen? Willst du mir sagen, da ist was zu verändern? Willst du mir sagen, bleib mir einfach treu? Was willst du mir sagen? Ich möchte euch bitten, das ausgewogen mitzunehmen. Ich merke, ich habe schon Hemmungen, über sowas zu predigen. Aber das sind doch Gedanken der Heiligen Schrift. Es gibt noch ein eigenes Thema, auf das gehe ich jetzt nicht mehr ein. Menschen sagen manchmal, so jetzt muss ich dafür büßen. Ja, ich habe jetzt was Böses gemacht, zur Strafe, führt mich Gott in der Wüste. Das ist völlig falsch. Das Büßerdenken bedeutet, ich mache jetzt etwas, wo ich etwas abarbeiten muss, eine Schuld abarbeiten muss, wo Gott mich jetzt dafür bestraft. Schluss, Punkt, stimmt nicht. Die Strafe für unsere Schuld hat Jesus getragen. Und die Schwierigkeiten in unserem Leben heißen nicht, jetzt muss ich dafür büßen, sondern Gott will an mir arbeiten, damit ich das hoffentlich nicht wieder tue. Aber das ist ein eigenes Thema. Die Gnade Gottes ist erschienen, sie ist heilbringend, erzieht uns, damit wir die weltlichen Begierden verleugnen. Was sind weltliche Begierden? Johannes, der Apostel, sagt, es ist die Augenlust, es ist die Fleischeslust und es ist der Hochmut des Lebens. Das sind die Bilder, die hier dargestellt sein sollen. Dass wir Dinge sehen wollen, wo Gott nicht will, dass wir das sehen. Dass wir süchtig sind nach neuen Dingen. Nur ein Bereich könnte Pornografie sein. Aber auch vieles andere. Den Film will ich noch sehen. Das will ich noch sehen. Dorthin will ich gehen. Unabhängig davon, ob dabei etwas unter die Räder kommt, wo ich für Gott tun soll. Augenlust, Fleischeslust, natürlich dieser ganze Bereich Sexualität, aber auch Essen, Trinken, den Körper übermäßig pflegen, wir haben ja einen Körperkult, etc. Alles, was mit dem Körper zu tun hat, nennt die Bibel Fleischeslust. Hochmut des Lebens. Dass man mehr sein will, wie Gott es dir zugedacht hat. Und Verleugnung ist nicht Verdrängung. Wir sollten uns ein Leben lang bewusst sein, solange wir in diesem Körper leben. Jeder Christ, auch du, ist grundsätzlich für alles, noch zu allem fähig, was der alte Mensch tun kann. Denn er ist noch hier. Und nie denken, das kann mir nie passieren. Paulus sagt im Korintherbrief, wer da meint zu stehen, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Hochmut des Lebens. Ich bin nicht zufrieden mit der Stellung, die ich in der Welt habe. Ich will mehr. Ich bin nicht zufrieden mit der Stellung, die ich in diesem Team habe. Ich will mehr. Ich bin nicht zufrieden mit der Stellung, die ich in der Gemeinde habe. Ich will mehr. Das kann Hochmut des Lebens sein. Oder eben auch, mir hat niemand etwas zu sagen. Das kann Hochmut des Lebens sein. Und es kann plötzlich mitten in der Gemeinde sein. Wir sind geprägt oder ich bin geprägt, als ich zum Glauben kam. Was ist weltliches Leben? Weltliches Leben ist in die Disco gehen. Weltliches Leben ist ins Kino gehen. Weltliches Leben ist sich modisch kleiden. Weltliches Leben ist besonders zum Friseur gehen. Weltliches Leben ist Schmuck anziehen und so weiter und so fort. Das ist Weltlichkeit. Aber übersehen wurde, dass das Weltlichkeit sein könnte, je nach Bedeutung. Aber dass genauso mitten in der Gemeinde auch Weltlichkeit vorhanden ist. Sein kann. Ich möchte das auf diesen einen Punkt bringen. Alles, was deine Beziehung zu Jesus schwächt, und das musst du selbst beurteilen, solltest du genauer anschauen und ablegen. Und hier in diesem Text verleugnen heißt es, ich nehme wahr, das ist da und ich bringe es zu dem Ort, wo Gott mich davon befreit hat, zum Kreuz. Und ich sage Nein dazu. Ich lasse das, was ich in mir spüre, nicht sich auswirken. Wir haben von Gott eine Antwort bekommen. Sag Nein, denn du bist diesen Dingen gestorben. Und es geht noch weiter und zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Es gibt neues Leben. Also nicht verlängern, verleugnen heißt nicht verdrängen, so tun, als ob es nicht da ist. Ja, es ist da. Es will sich Raum schaffen, aber ich muss nicht. Ich kann anders leben. Ich bringe es zum Kreuz. Und jetzt kommt ein wichtiger Abschnitt, den ich aber kurz machen muss. Die Gnade Gottes, sie ist erschienen, sie ist heilbringend und erzieht uns, damit wir die weltlichen Begierden verleugnen. Das ist jetzt das Negative. Sag Nein zu dem. Und jetzt kommt das Positive. Ja, wie sollen wir denn leben? Gerecht, besonnen, gerecht und gottesfürchtig sollen wir leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist die Zielvorgabe Gottes für dich. Für jeden, der sagt, ich will den Willen Gottes für mein Leben kennenlernen, hat hier drei Punkte, wo er genügend zu tun hat. Besonnen, vernünftig hat etwas damit zu tun, im Gegensatz zu höher von sich denken, übermütig sein oder hochmütig. Das gehört zum Besonnen, vom richtigen Denken. Dazu gehört auch das eigene Ich zurücknehmen. Über sich immer mehr in den Gedanken Gottes denken, sich einfügen an den Platz, an dem Gott dich haben will und in den Gaben und Grenzen leben zu wollen. Du hast Gaben und Grenzen. Beides hat mit deiner Einstellung, wie gehst du damit um, zu tun. Eigene Predigt. Beende das hier. Was heißt gerecht? Gerecht bedeutet richtig und recht nach Gottes Vorgaben und seinem Willen entsprechend leben. Das ist gerecht. Du hast genügend damit zu tun, zu fragen, was will denn Gott in diesem oder jenem Bereich in meinem Leben? Du willst den Willen Gottes erfahren? Das ist der Wille Gottes. Frage ihn, was richtig und recht ist. Da musst du nicht irgendeine mythische Erfahrung machen. Herr, zeig mir deinen Willen. Ja, da steht schon mal was. Und gottesfürchtig leben, ein Lebensstil, der von Gott bestimmt wird. In manchen Übersetzungen heißt es gottselig. Die Abhängigkeit von Gott als größtes Glück zu bezeichnen und zu leben. Gott lieben ganz praktisch. Gottesfurcht bedeutet Gott ernst nehmen und ist der Anfang der Weisheit. Wer das nicht tut, wird nie weise werden. Die Gnade Gottes ist erschienen, sie ist heilbringend und erzieht uns, damit wir die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, in dem. Und in dem bedeutet dazu, in diesem Zustand, bei allem, was da gesagt worden ist, kommt noch etwas, was dauerhaft in deinem Leben sein soll. Wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ihr merkt auf einmal, dass diese Wiederkunftserwartung, diese Erwartung der Herrlichkeit eine große Bedeutung bei den ersten Christen hatte. Du lebst in dieser Zeit, aber denk an die Zukunft, denk an das Erbe, das unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich ist und im Himmel für dich aufgehoben wird. Nutz diese Vorfreude auf das, was auf dich zukommt. Und jetzt kommt die Frage, ist das für dich irgendwie mit Inhalten gefüllt? Was ist die Hoffnung der Herrlichkeit? Fang doch an, darüber nachzudenken, wenn das wenig Widerhall in deinem Leben findet. Es ist wichtig. Auf dieser Erde leben. Was möchte Gott? Was will Gott? Mit dem Aufblick nach oben. Im Epheserbrief meine heißt es, suche nach dem, was droben ist. Wo Christus ist. Sitzend zu Rechten Gottes. Das soll eine Dauerhaltung sein. Und jetzt wird nochmal über den Retter Jesus Christus Folgendes gesagt. Der sich selbst, das kommt der Fokus auf Jesus, für uns hingegeben hat. Und jetzt wird ein Ziel, ein Handeln Gottes, was diese Hingabe und dieses Opfer auslösen soll, genannt. Er hat sich für uns hingegeben, um. Also es ist zielorientiertes Handeln. Gott will damit in deinem Leben etwas auslösen, von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Also Gott will durch das Opfer am Kreuz dich von allem autonomen Leben erleben, von aller Gesetzlosigkeit. Mit Gesetz ist hier der Wille Gottes allgemein gemeint. Und er hat einen hohen Preis für dich bezahlt, damit du ein anderes Leben leben kannst. Nämlich dem Willen Gottes, einen hohen Preis erzahlt. Er löst die Vergangenheit, die Schuld, die ist vorbei. Nicht mehr daran denken. Aber das Jetzt soll verändert werden. Das ist das Ziel. Es bleibt nicht bei der Vergebung stehen. Die Vergebung ist das Tor zu einem neuen Leben und nicht das Endziel. Und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Alle Menschen gehören Gott. Und Gott sagt, ich will aber eine Gruppe von Menschen ganz besonders für meinem Eigentum, zu meinem Eigentum. Und weil es mein Eigentum ist, will ich, dass sie in einer bestimmten Art und Weise leben und mich widerspiegeln. Er will dich reinigen. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der ich an einer besonderen Sache litt und ich dann gelesen habe, Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen von aller Ungerechtigkeit. Und ich spürte diese Fesseln. Und ich habe zu Gott gesagt, du hast gesagt, du bist gekommen, um mich zu erlösen, zu befreien von aller Ungerechtigkeit. Und darum können wir hergehen und erwarten, dass Gott uns auch von Dingen befreien kann, wo wir überfordert sind. Reinigen, Heiligung, das ist doch ein zentrales Thema. Wir sprachen letztes Jahr schon darüber. Du gehörst Gott, das ist meine Hand. Diese Hand kann nicht sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und mache etwas, was der Hans nicht will. Aber du kannst sagen, ich mache mich selbstständig und tue etwas, was Gott nicht will. Dann lebst du aber nicht in dieser Identität, dass du Gott gehörst. Tut mir leid, das so sagen zu sollen. Und eifrig ist, gute Werke zu tun. Gute Werke sind Werke der Liebe, der Fürsorge in der Kraft des Heiligen Geistes. Gute Werke tut man nicht, um vor Gott angenommen zu sein. Für Menschen, die auf der Gnade ruhen, die wissen, die Basis ist die Gnade. Ich muss nichts mehr, null leisten, um angenommen zu sein. Ich bin angenommen, aber weil ich diese Gnade erfahren habe, will ich mich Gott zur Verfügung stellen. Gute Werke, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, heißt es im Epheserbrief. Nicht um angenommen und gerettet zu werden. Wichtig, eine Vermischung mit Heil sichern und werken ist verheerend und macht nur unnötig Sorgen. Weil wir das sind, weil wir Kinder Gottes sind, soll die Auswirkung dieser Stellung und der Lösung sein, dass wir Gutes tun. Was sind gute Werke? Werke der Liebe, ich wiederhole mich jetzt. Und wo andere Menschen etwas davon haben. Und wir haben im Moment in der Gemeinde genügend Möglichkeiten, um gute Werke zu tun. Und wie großartig von Gott, dass er einen Organismus wie eine Gemeinde erschaffen hat, erfunden hat, dass nicht einer alles tun muss. Und manche Christen haben eine völlig falsche Vorstellung von Gemeinde. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Pastor, der hat gesagt, jemand kam zu ihm, hat ihm vorgeworfen, du hast mich oder meinen Verwandten, die Gemeinde hat mich und meinen Verwandten im Spital nie besucht. Der Pastor denkt nach und sagt, aber ich weiß doch, die war dort, der war dort. Ja, aber du warst nicht dort. Was für eine falsche Vorstellung, dass nur das, was ein Pastor, ein Ältester, ein Leiter tut, Dienst an der Gemeinde ist. Das gehört auch dazu. Aber wir sind alle Leib Jesu. Und wenn einer von uns dem anderen hilft, hilft ihm die Gemeinde. Du brauchst Menschen, die mit dir Fahrdienste machen. Du brauchst Menschen, die dich besuchen, die dich anrufen, die fragen, was kann ich dir helfen? Du brauchst Menschen, die dich am Sonntagmorgen zum Gottesdienst abholen. Einer oder zwei können das nicht leisten. Und da hat nicht einer die Aufgabe, sondern wir als Gemeinde. Das sind die guten Werke, die Gott möchte, dass wir sie tun. Und ihr habt sicher noch andere Ideen. Ich bin jetzt ausnahmsweise so konkret geworden, weil ich denke, das ist jetzt hochaktuell. Und wir sind wenige. Wir sind beschränkt. Aber das, was wir tun können, sollten wir tun. Zu Titus sagt Paulus, diese sollst du lehren und mit deinem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Das ist ein Wort für Verkündiger. Lass dich nicht davon abbringen. Du sollst lehren, mit Nachdruck ermahnen und zurechtweisen, wo es nötig ist. Das ist Aufgabe von Leitern, besonders von denen, die in der Verkündigung stehen, neben allem anderen auch. Und das ist auch ein Wort an euch als Gemeinde. Wie geht es euch, wenn ihr belehrt werdet, wenn ihr ermahnt werdet, wenn ihr zurechtgewiesen werdet? Das ist heute völlig unmodern. Ich lasse mir doch nichts sagen. Das ist mein ganz privater Bereich. Du willst in mein Leben hineinreden? In der Heiligen Schrift ist Mitgliedschaft in einer Kirche auch ein Stück weit die Einwilligung. Du darfst mir auch was sagen. Und manche haben den Auftrag, zurechtzuweisen und zu sagen, überleg dir mal. Ein großes Thema, aber das gehört zum Christsein. Ich möchte eine Minute der Stille zu dieser Folie. Wie sehr bist du von dem beeindruckt, dass Jesus kam, sich für dich hingegeben hat, um dich zu erlösen, um dich zu reinigen, um gute Werke zu tun? Wie sehr ist dein Blick auf die herrliche Zukunft gerichtet? Und da gibt es sicher großes Wachstumspotenzial für uns alle. Eine Minute, ich bete zum Schluss.